Ich möchte gerne mit euch heute Morgen über einen Abschnitt nachdenken aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4. Als nun Jesus hörte, dass Johannes der Täufer gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Zebulun und Naphtali, damit erfüllt würde, was geweissagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Zebulun und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die wohnten am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und als er am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Sie warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Der sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und Jesus rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und den Vater und folgten ihm nach. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er machte sie gesund. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich nehme an, dass jeder von uns den Satz kennt: Mir ging ein Licht auf. Also vor 50 Jahren, als die Autos noch nicht ganz so technisch versiert waren, da gab es nicht wenige Autofahrer, die diese Entdeckung gemacht haben, als das Auto stehen blieb, dass man ohne Benzin nicht fahren kann. Er hat einfach vergessen zu tanken. Ihnen ging das Licht auf. So geht's nicht. Man muss. Und so gibt es manche Situationen in unserem Alltag, bei denen uns ein Licht aufgeht. Ich finde das großartig. Dieser Satz, den wir aus unserem Alltag kennen, er stammt hier aus dem Wort Gottes. Aber das, was bezeichnend und besonders hervorzuheben ist, das ist: Das Licht ging auf, als Jesus auftrat. Wir haben es vorher gesungen: Jesus ist das Licht der Welt. Es gibt ja die verrückte Idee, wenn man gläubig wird, wenn man Jesus nachfolgt, dann wird das Leben eng und kleinkariert, weil man das und das und das tun muss und weil es anderes gibt, was man nicht mehr tun darf. Und weil das so ist, darum verschieben manche das Glauben auf irgendwann mal später oder was weiß ich wann. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen eintritt, dann wird's hell. Dann wird es hell. Nicht Jesus macht das Leben dunkel. Vielleicht machen wir es dunkel, weil wir, die wir dieses Licht in uns tragen und die wir, so wie es in Kapitel 5 dann vom Matthäus-Evangelium heißt, das Licht der Welt sein sollen, also dieses Licht hineintragen sollen in diese Welt, weil wir dieses Licht vielleicht entweder es nicht hinausleuchten lassen oder so verdunkeln. Es gibt ja diesen, ja, wahrscheinlich kennen wir alle solche Leute, die, wenn die auftauchen, irgendwo, dann läuft uns ein kalter Schauer über den Rücken. Warum? Immer, wenn man sie erlebt hat, gab es anschließend Krach, weil sie ständig irgendetwas zu meckern hatten und es dann zu einer Auseinandersetzung kam. Solchen Leuten geht man am liebsten aus dem Weg. Aber es gibt auch das andere, dass Menschen auftauchen irgendwann und man ihnen begegnet und es, ohne dass sie etwas sagen, schon allein, dass sie da sind, hell wird. Als Jesus hier im heidnischen Galiläa auftauchte und sich ansässig machte, da ging das Licht auf. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns das festhalten. Wenn wir Jesus hineinlassen in unser Leben, wenn wir ihm Raum geben, dann wird's hell, dann wird's hell. Vielleicht ein bisschen anders hell, als wir es gerne hätten, aber dann wird's hell. Nicht Jesus macht das Leben dunkel, sondern er macht es hell. Und dann ist auffallend, dass dieses Licht, das Jesus hineinträgt, in seinem Evangelium mit etwas beginnt, was uns nicht so sehr schmeckt. Nämlich, die erste Predigt, die er hält, heißt: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist es. Jesus erklärt, man kann nur, wenn man umkehrt und sich dem Licht zuwendet, die Spuren und die Strahlen des Himmelreichs entdecken. Umkehren, Buße tun. Ich weiß, das ist nicht gerade das, was uns nach unserem Geschmack ist. Luther hat gesagt, Buße wäre ein fröhliches Geschäft. Aber wir verbinden Buße immer mit etwas Negativem. Nein, umkehren. Umkehren, uns Gott, uns Jesus zuwenden, das macht unser Leben hell. Ich weiß, die Jahreslosung ist falsch übersetzt, nach meiner Meinung. Aber an dieser Stelle möchte ich sie so, wie sie jetzt ist, gebrauchen. Gott nahe sein, das macht das Leben hell. Das macht das Leben schön. Das ist das, was wir brauchen. Und das Einzige, was man tun kann, um das zu entdecken, ist umkehren. Umkehren in die offenen Arme unseres Gottes. Wir sind eben Leute, die von sich aus nur eines tun können, nämlich die Welt verdunkeln. Durch unseren Egoismus, durch unsere Besserwisserei, durch unsere Härtherzigkeit machen wir das Leben nicht nur für uns, sondern auch für andere so oft schwierig. Nirgendwo, überhaupt nirgendwo in unserer Welt ist es uns je gelungen, auch nur ein Stück Paradies zu schaffen, weil dieser Makel der Sünde überall mitschwingt. Tut Buße. Auch vielleicht in unserem frommen Denken, dass wir diejenigen sind, die die Welt retten. Und dass wir die sind, die durch ihren Lobpreis und durch ihre Wunder und was alles sonst noch etwas tun könnten fürs Reich Gottes. Umkehren. Umkehren zum Heiland der Sünder. Umkehren zu dem, der Sünder selig macht, weil er vergeben kann. Das ist es, wozu wir eingeladen sind. Denn dann gibt es wieder richtige Ordnungen. Dann gibt es wieder Atmosphäre des Friedens und der Gemeinschaft. Dann wird's hell. Wenn man von diesem Grundgedanken hier in diesem Abschnitt ausgeht, dann bleibt für mich die Frage, wie sieht das nun in unserem praktischen Alltag aus? Und es ist einfach schön. Beim Bibellesen muss man nur genau hinschauen. Man braucht nicht so viel drüber philosophieren, sondern man muss nur genau hinschauen, was da steht. Und so haben wir in den folgenden Versen einige ganz praktische Anweisungen und Anleitungen, wie das Licht unseren Alltag hell macht. Die Praxis. Jesus beginnt also seine Tätigkeit und dazu sucht er sich seine Jünger. Hier in diesem Abschnitt zwei Brüderpaare, Andreas und Petrus und Jakobus und Johannes. Wie viel sie von Jesus wussten, wissen wir nicht. Schließlich beginnt Jesus seine Tätigkeit ja erst. Wie viel sie über Johannes den Täufer von Jesus wussten, wissen wir auch nicht. Aber jetzt traf sie der Ruf Jesu mitten in ihrem Alltagsgeschäft und Jesus sagt ihnen, folgt mir nach. Und wisst ihr, jenen vier ging das Licht auf, dass wenn Jesus ruft, dass wenn Jesus einlädt, dann muss man folgen. Es ist bezeichnend, dass es bei beiden Brüderpaaren heißt, sogleich, also sofort. Es gibt so viele Leute, die sind fest davon überzeugt, wenn man in den Himmel kommen will, dann muss man was dafür tun. Aber das kann man ja noch, wenn man alt ist, so mit 80 oder falls man mit 80 schon alt ist, es reicht ja auch schon mit 90. So kurz davor, schließlich gibt es ja diese sogenannte Schächergnade, das langt noch. Diese vier jungen Männer, Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, denen ging sofort das Licht auf, als Jesus sie rief. Jetzt ist Gehorsam gefragt. Und zwar gleich. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht wenn man das Geschäft erledigt hat, nicht wenn, so wie es doch so oft bei uns ist, sondern sofort. Wisst ihr, manche unserer Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben diesen Mangel, dass wir sie zwar treffen, aber nicht umsetzen. Und manches, was der Geist Gottes uns beim Wort Gottes, beim Lesen des Wortes Gottes, in der Predigt oder sonst irgendwo sagt, das hören wir, das bejahen wir auch. Aber wir haben ja gerade so viel zu tun. Und darum muss man noch ein bisschen warten. Heute Mittag, wenn ich das erledigt habe. Und so vergeht manche Gelegenheit, etwas für Jesus zu tun. Deshalb, weil wir das nicht umsetzen, was diese vier umgesetzt haben. Jetzt folgen. Finde ich fantastisch. Das hatten sie offensichtlich sofort kapiert. Wenn Jesus ruft, dann darf man das nicht auf die lange Bank schieben, die der Teufel uns immer bereithält, sondern dann muss man es jetzt tun. Das andere, da sitzt der Jakobus und der Johannes mit dem Vater im Boot und sie flicken ihre Netze. Und Jesus ruft sie und sie legen das Netz aus der Hand und folgen Jesus nach. Und zurück bleibt der Vater. Also, die Bibel lässt sich da ja nicht drüber aus. Aber wenn ich das richtig mir vorstelle, dann heißt das doch, diese beiden waren mitverantwortlich, damit der Fischzug in der nächsten Nacht wieder vollzogen werden konnte. Und nun sitzt dieser Vater mit seinem kaputten Netz im Boot und überlegt sich, Moment, wie mache ich das jetzt heute Abend, wenn das Netz nicht fertig ist? Wer geht mit mir auf Fischfang? Was passiert mit meiner Existenz als Fischer? Und ihm muss, nein, nicht ihm muss, aber ihm geht auf, dass Jesus etwas wegnehmen kann in unserem Leben. Tja, das kann er ja. Hier, die beiden Kinder, also rein menschlich, auf die er seine Existenz aufgebaut hat. Mit denen zusammen, wenn er mal alt ist, dann kriegen die das Geschäft. Und nun sind die plötzlich nicht mehr da. Diesem Zebedäus geht das Licht auf. Gott kann mir etwas aus der Hand nehmen. Und Gott kann meine Kinder auch an eine andere Aufgabe stellen. Gott kann ihnen etwas anderes zumuten. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ob das dem Zebedäus gefällt oder nicht, das steht gar nicht zur Diskussion. Wie viel Mühe haben wir in unserem Alltag damit, die Dinge, die scheinbar uns gehören, uns aus der Hand nehmen zu lassen. Jesus hat das Recht dazu, hier diese Kinder zu nehmen und zu sagen, die brauche jetzt ich. Und sie in einen anderen Platz stellen. Jesus kann sich das leisten, diese Kinder wegzunehmen und den Vater allein zurücklassen, mit allen Fragen, die sich daraus ergeben. Tja, dieses Licht ist ihm wohl aufgegangen. Und dann predigt Jesus das Evangelium vom Reich Gottes. Wenn die Bibel, wenn das Neue Testament vom Reich Gottes redet, dann redet sie immer im Blick auf die Ewigkeit. Nein, Reich Gottes ist nicht nur in der Zukunft und nicht nur, wenn es vollendet ist, sondern es ist auch schon heute hier. Aber das Reich Gottes zählt immer aus der Vergänglichkeit in das Bleibende, in das Ewige. Und damit macht Jesus klar, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr, die ihr mir zuhört, ihr müsst das, was ihr in euren Händen habt, verwandeln lassen, damit es auch noch Gültigkeit hat in der Ewigkeit. Ihr müsst das Augenblickliche ersetzen durch Bleibendes. Ihr müsst das Vordergründige durch Echtes austauschen. Ihr müsst das Zeitliche, das nicht genügt, umwechseln in Ewiges. Freilich, Evangelium ist noch mehr. Da wird Menschen das Heil angeboten. Da werden Gebundene frei, da werden Schuldige beschenkt mit der Vergebung. Da werden Gottlose zu Kindern Gottes, etwas Schönes. Wie sieht das aus, wenn Jesus in den Alltag kommt als das Licht? Es ist einfach großartig, hier ganz schlicht und einfach zu entdecken, dass jenen Leuten das aufging, bei Jesus darf man alles abgeben. Zu ihm darf man alles bringen. So heißt es, er zog umher und sie brachten zu ihm alle mit Krankheiten und Gebrechen Behafteten. Schönes. Es gibt nichts, kein Gebrechen, keines, was irgendwo zerbrochen ist in unserem Leben, das man selber reparieren müsste, sondern man darf es bei Jesus abgeben. Das haben jene Leute offensichtlich sehr schnell begriffen. Jesus ist nicht so einer wie die anderen Messiasse unserer Welt. Nicht wahr? Die Messiasse unserer Zeit, das sind die Leute, die sagen, wenn du was hast, wenn du was bist, wenn du was zum Bringen hast, dann komm. Die Schwachen, die Armen, die Hilflosen, die Zerbrochenen, damit können die Messiasse unserer Zeit nichts anfangen. Aber damals haben sie es verstanden. Alles, was mir fehlt, alles, was mir Not macht, alles, was mich umtreibt, alles, was mich zerdrücken und unterdrücken will, ich darf es bei Jesus abgeben. Und es ist bezeichnend, dass ausgerechnet die Gebiete erwähnt werden, die normalerweise in unserem Leben eher an den Rand gedrängt werden. Die, die mit allerlei Leiden und Plagen behaftet waren. Ich weiß nicht, was euch plagt. Ich weiß nicht, an was wir im Einzelnen leiden. Dass wir zu wenig Liebe haben, an unserer geistlichen Armut, an unserer eigenen Kälte und der Kälte in unserer Welt, leiden wir an der Überforderung, die an uns gestellt wird und an unserer Hilflosigkeit, so oft einfach daneben zu stehen und zu sagen, ich weiß nicht, wie weiter. Hier zeigt uns dieser kurze Bibelabschnitt, egal was uns plagt, ich darf damit zu Jesus gehen. So einfach ist das. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist nicht nur ein schöner Satz, sondern das meint Jesus ernst. Und jene Leute haben das offensichtlich sehr schnell verstanden. Das ist ernst gemeint. Das ist nicht nur ein schöner Satz für eine gute Predigt, sondern das ist Realität. Das ist Reich Gottes. Ich darf mit meiner ganzen Hilflosigkeit zu Jesus gehen. Tja, und dann wird hier erwähnt, dass man auch die Besessenen zu Jesus gebracht hat. Die Geldbesessenen, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Und die Ich-Besessenen, zuerst komme ich und dann kommt lang nichts und dann kommt nochmal ich und dann kommt vielleicht irgendwann mal auch ganz weit hinten der andere. Und die Sex-Besessenen, die Liebe vergessen und nur noch sich im Auge haben. Und die Karriere-Besessenen, immer größer, immer höher, immer mehr. Und auch die Erkenntnisbesessenen, das muss ich noch wissen. Und das und das und das und das, auch in unserem geistlichen Bereich. Man darf das alles bei Jesus abgeben. Jeden einzelnen Menschen, der in unserer Umgebung lebt, egal von was er getrieben wird, man darf ihn zu Jesus bringen und mit ihm darüber reden. Und auch die Süchtigen, so heißt es hier, darf man zu Jesus bringen. Die Alkoholsüchtigen und Drogensüchtigen und die Tablettensüchtigen und die Streitsüchtigen und die Herrschsüchtigen und auch die Sehnsüchtigen. Und kein Einzelner wird von Jesus ausgeklammert. Das ist was Schönes. Egal wie tief der Einzelne in seinem Sumpf untergeht, egal wovon er besessen und verstrickt ist, niemand wird von ihm ausgeklammert und weggeschoben. Ja, und dann werden extra noch die Gelähmten erwähnt. Ehegelähmten, weil so viele Enttäuschungen passiert sind. Und die Liebe Gelähmten, weil so oft Negatives als Antwort uns geschenkt wurde. Und die, deren Vertrauen zerbrochen ist und deren Hoffnung zerstört wurde. Alles. Wirklich alles, was im Lauf von 30, 40, 50, 60 oder 80 Jahren uns in unserem Leben begegnet ist und was uns blockiert und lähmt, darf man bei Jesus abgeben. Den ganzen Scherbenhaufen unserer Treue, den ganzen Komposthaufen unserer Tugend und Moral, den ganzen Misthaufen unserer guten Werke, die wir so schön vor uns herschieben, die ganzen Listen unserer guten Vorsätze, die wir uns vornehmen und die spätestens nach 2 Tagen überholt sind, und die ganzen Bruchstücke unserer Lebensphilosophie und unserer Erkenntnis, alles, wirklich alles, darf man bei Jesus abgeben. So haben sie es damals gemacht. Und er machte sie gesund. Wisst ihr, das haben sie wirklich verstanden. Dass die Antwort auf unsere menschlichen Fragen nicht in menschlicher Aktivität besteht, sondern indem wir es bei Jesus abgeben. Denn Jesus hat die Antwort auf unsere Probleme. Mehr noch, Jesus ist die Antwort auf unsere Probleme. Wer zu ihm kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Wir können es ausprobieren, so wie es jene damals auch gemacht haben. Man kann all das, was uns in unserem Alltag so oft zu schaffen macht, bei Jesus abgeben. Jesus kümmert sich darum. Jesus geht darauf ein. Jesus behandelt die wunden Stellen unseres Lebens. Und er heilt. Er macht gesund. Ich möchte das an dieser Stelle einschieben. Vielleicht sind nicht alle körperlich gesund geworden. Ich weiß es nicht. Denn gesund sein heißt nicht, ohne Gebrechen durchs Leben gehen zu können. Gesund sein heißt nicht, jetzt brauche ich keinen Stock mehr, jetzt brauche ich all das nicht mehr, was einem im Alltag und im Alter zu schaffen macht. Ich bin jetzt derjenige, der ich vor 50 Jahren war, jung, sportlich, dynamisch. Ob das gesund ist? Gesund sein heißt, dass meine Seele wieder im Einklang ist mit Gott. Dass meine Seele eingebettet ist in die Fürsorge und Liebe Gottes. Ich glaube, gesund sein heißt, festgehalten zu sein von dem großen Wissen, er liebt mich und er trägt mich, so wie es in dem Kinderlied heißt, in seinem Schoß nach Hause. Ich finde das großartig. Nicht das körperliche Unversehrtsein ist das Höchste, auch wenn wir sagen, das Wichtigste wäre die Gesundheit. Nein, unsere völlige Wiederherstellung vor Gott als Kinder Gottes, dass uns das Recht gibt, hineinzugehen ins Reich Gottes, eine Zukunft zu haben in der Herrschaft, im Herrschaftsbereich des lebendigen Gottes. Jesus gibt jedem Einzelnen, der zu ihm gebracht wird, vielleicht nicht unbedingt das, was er will, aber garantiert das, was er braucht, damit er den nächsten Schritt und den übernächsten Schritt gehen kann. Beim Lesen dieses Abschnitts und beim Nachdenken darüber und beim Niederschreiben dieser Predigt ging mir das Licht auf, dass man Jesus in alles hineinschauen lassen darf, was mich in meinem Alltag umtreibt, meine Freuden und meine Sorgen. Und ich habe dabei entdeckt, dass das wirklich wahr ist, was Jesus später seinen Jüngern gesagt hat. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich wünsche uns, dass uns dieses Licht immer wieder von Neuem aufgeht, zu unserem Heil und auch zum Segen für unsere Umgebung. Lasst uns beten. Lieber Heiland, ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass das bis heute so geblieben ist und dass du deine Arme genauso weit ausbreitest wie damals und jeden zu dir kommen lässt und jedem das gibst, was er braucht. Du siehst uns heute Morgen. Du weißt, warum wir hierher gekommen sind. Du weißt, was uns in unserem Alltag beschäftigt. Wir möchten es vor dich bringen und dich bitten, dass du dich darüber erbarmst und es annimmst und veränderst. Lass dein Licht in die Dunkelheit unserer finsteren Welt hereinleuchten und schenke, dass es auch durch uns so hell wird, sodass auch andere dich erkennen und sehen und fröhlich werden. Wir danken dir dafür. Amen.